Herzlich willkommen zu Däffner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner.
Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Episode 74, Lieder Däffner. Und in dieser Woche ist das durchschnittliche Alter hier im Podcast-Studio um 14 Jahre jünger.
Und vor allem die Anzahl der Chapitze ist enorm gestiegen.
Ja, verdreifacht.
Eins gegen drei hat sich heute Verstärkung mitgebracht. Der Nachwuchs kriegt heute eine Chance. Er ist mit zu Gast heute bei uns.
Genau, ja? Weil die beiden Kinder nämlich bei Axel Springer bei dem Junior-Lab waren. Da wurde eine Woche lang gebastelt und gecodet und ganz viele lustige Sachen gemacht.
Toll.
Und die Idee war dahinter, dass du ein Growth-Mindset bekommst. Also nicht mehr dahin gehst und sagst, oh, kann ich nicht. Ein Fixed-Mindset, sondern ein Growth-Mindset. Das ist, wenn du hingehst und sagst, oh, cool, probiere ich aus, da bastel ich, da mache ich. Und Technik macht mega Spaß und die Kinder sollen keine Angst haben. Und die Idee war, dass die Kinder dann nach Hause kommen und dann den Erwachsenen sagen, dass Technik toll ist.
Dann fragen wir doch mal nach, Fritze. Ist Technik so toll? Was hast du gelernt bei diesem Axel Springer-Mindset?
Also ich habe sehr viel gelernt und Technik ist sehr toll.
Aha, und Levin, wie hat es dir gefallen? Was hast du gebastelt?
Also mir hat nicht alles gefallen. Ein paar Sachen waren irgendwie langweilig. Also ja.
Aber Fritz, der Holger erzählt ja immer so viel von zu Hause, von dir, dass du jetzt auf der MINT-Schule bist und so. Läuft das wirklich so gut, ja?
Ja, und die Schule ist sehr cool.
Und willst du mal Ingenieur werden?
Vielleicht.
Dem Ingenieur ist nichts zu schwören.
Das ist wieder so ein klassischer alter Onkelfrage. Onkel Däffner fragt,
was möchtest du denn mal
werden?
Kleiner Fritz.
Ja. Und dann sagt der Fritz, ja, ich weiß schon, ich will mal früher später Flugzeuge bauen, vielleicht bei Airbus. Das ist so eine erfolgreiche europäische Geschichte. Das erzählt der Däffner jede Woche.
Und dann kriegst du irgendwann mal einen Bullen verliehen, ja? Vom Däffner vielleicht
wunderbar.
Sogar. Ja? Oder MTI. Also Ingenieur ist nicht so schlecht. Aber Levin, wie ist denn eigentlich bei euch so mit dem Geld zu Hause? Ne? Ist ja der Holger ist ja der große Ökonom hier. Wie handhabt ihr das denn zu Hause? Wie viel Taschengeld kriegt ihr denn
also
zum Beispiel?
Also wir kriegen jeden Monat 10 Euro.
Okay, das ist ja nicht so viel. Was musst du davon kaufen?
Aber dafür wird für uns alles ausgegeben, was wir wollen.
Alles? Achso, ansonsten
alles,
hast du Flatrate.
Fast alles.
Ach, du hast Flatrate und Flatrate dann sind die 10 Euro nochmal on top. Und sparst du das Geld dann oder was magst du damit?
Ja, ich spare mal sehen, was ich damit dann, vielleicht hole ich mir mal irgendwas Cooles. Vor kurzem meine Box geholt.
So eine coole Box.
Echt?
Von Bose. Sieht aus wie eine Milchkanne und die klingt so 360
Grad klang. Wow, gleich von Bose.
Die kostet richtig Geld.
Ja. Aber Fritz, ihr habt jetzt einen super Deal gemacht. Also ihr seid auch geschäftlich aktiv und habt jetzt dem Chefredakteur von der Welt eure Aldi-Smileys vertickt. Was habt ihr denn dafür bekommen?
Also wir haben für 13 Emojis 16,50 Euro bekommen.
Habt ihr hart verhandelt?
Naja.
Der wollte euch doch bestimmt über den Tisch ziehen, das ist doch so ein Neoliberaler.
Ja, er kriegt jetzt von den 13 auch 2 gratis.
Echt?
Ja. Ich hab's befürchtet. Ich nicht so gut, aber...
Ja. Der Ulf Poschert
hier.
Klar, er hat noch nicht mal...
Genau. Klar, also die Kinder sind ja nicht... Er hat aber richtig mit denen verhandelt. Ja? Wir saßen in so einer roten Verhandlungsecke im Newsroom bei Welt und dann waren die Kinder da und dann sagt er, okay, wir machen das so, ich krieg 10 für 1,50 und 2 gratis oben drauf. Und der Fritz so, man merkte so, das ist mir zu wenig. Und dann habe ich gesagt, na gut, den 13. kriegst du auch noch für 1,50. Jetzt haben sie also 16,50 Euro gekriegt und vor allen Dingen, sie haben eine halbe Stunde beim Aldi da ein bisschen im Laden rumgenervt. Irgendwann haben die Kassiererinnen und Kassierer gesagt, ey, kommt Freunde, jetzt wird hier aufgehört zu betteln, weil sie immer bei den Kunden gesagt haben, kann ich die Emojis haben? Und jetzt haben sie damit Geld gemacht.
Coole Sache. Und was machen wir damit? Wir verprassen es nicht, wir legen es vielleicht an. Ich habe gehört, ihr habt jetzt auch schon einen ETF-Sparplan.
Seit gestern haben wir es.
Endlich! Da hat der Druck des Podcasts gewirkt. Genau. Es könnte sein, dass es Nachfragen gibt, ja?
Genau.
Bei Oskar.
Bei Oskar sind Sie dabei. Also ganz einfach, ihr habt ja die App, habe ich schon immer erzählt. Mhm. Und dann kannst du einfach dazu machen, die Kinder. Es war ein bisschen nervig, du musstest irgendwie Heiratsurkunden und allen Kram, den du im Leben hattest, hochladen, damit auch Oskar weiß, das ist die Frau, mit der ich verheiratet bin, das ist auch die Kinder und so weiter.
Ja, richtig sein,
Geburtsurkunde der Kinder, dies,
nicht,
das, jenes.
Dass du irgendwie ein Betrüger da von den Schwiegereltern oder was auch immer Geld einkassiert für die Kinder oder so.
Ist von egal, Oma und Opa. Aber Hauptsache, ich muss das Geld jetzt eintreiben, muss auch die Steuernummer eingeben und dann geht's los.
Und dann Aufruf an Oma und Opa, hier könnt ihr jetzt regelmäßig sozusagen in die Zukunft investieren.
Und dann werdet ihr reich.
Ja. Was willst du mal werden, Levin?
Mal sehen.
Mal sehen. Aber der Ulf Poschert hat auch schon bei den Kindern gleich gesagt, was sie werden. Der eine wird CEO, das war der Fritz, der so hart verhandelt hat.
Okay.
Und der Levin ist ja der freundliche und nette und hat gesagt, ich würde ihm noch einen 14. geben. Nein, ganz so fast nicht. Und der wird beim NGO anfangen. Also Ulf Poschert hat auch schon...
gesellschaftlich auch sehr ausgewogen. Also wunderbar, ist ja alles abgedeckt.
Ja.
Schön, dass ihr heute dabei seid und uns jetzt ein bisschen zuguckt und vielleicht müssen wir euch nochmal zu Rate ziehen, aber jetzt...
zum Schluss nochmal sagen, wie es wie es fand.
Zum Schluss gibt es nochmal eine Beurteilung. Ja?
Genau.
So
wen ihr besser fandet,
wie Sterne,
ob Papa oder den Defner.
Das ist ja, gibt es ja einen Interessenskonflikt, das wissen wir doch. Ja?
Das stimmt.
Ja? Ansonsten ist heute ein bisschen halliger als sonst. Wir zeichnen nicht in unserem Studio auf, das ist belegt, sondern in meinem Büro.
Ja.
Das ist der Hall of Fame im Hintergrund.
Und wir zeichnen schon am Freitag.
Das muss man auch dazu sagen. Schon wieder in Urlaub.
Herbstferien sind.
Ja?
Ja, wir fahren nach Paris, aber mit dem Zug. Kein CO2 zu viel.
Und hinterher wird wieder gejammert über Paris, dass alles so voll ist und so. Ich bin mal gespannt.
Airbnb sind wir da und mal sehen, wie es wird.
Sehr gut. Aber am Freitag, deswegen können wir auf diese aktuellen Entwicklungen nicht richtig eingehen, was aus den Handelsgesprächen, die an diesem Freitag stattfinden, zum Beispiel geworden ist und aus dem Brexit, aus diesen ganzen Damoklesschwertern, die da rumhängen, möglicherweise bewegt sich was oder nicht, aber am
Dienstag... Der Defner hat schon geklagt, jetzt werden die Damoklesschwerter abgehängt.
Meinen großen Triumph kann ich nicht auskosten.
Und er kann gar nicht singen,
aber das
er hätte gesungen.
In Folge 75 werden wir alles, was dann raus oder nicht rausgekommen ist, dann analysieren. Ganz klar, da sind wir dann top aktuell Dienstag aufgenommen, Dienstag gesendet sozusagen.
Und aus dem Handelskonflikt wird vielleicht so ein Burgfrieden geworden
sein. Ja, aber da wollen wir jetzt nicht spekulieren, was an diesem Dienstag, wenn ihr das hört.
Dass da die Damoklesschwerter irgendwie richtig
werden. Wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht diskutieren, weil das ist dann, wenn man es hört, schon Geschichte. Wir haben viel Post bekommen diesmal.
Ja. Und eine Lieblingspost habe ich bekommen von Marco.
E-Post natürlich. Ja.
Eine Mail. Und er hat geschrieben, lieben Dank oder vielen Dank für euren informativen und lustigen Podcast, der immer schnellstmöglich nach Release gehört wird. Und dann kommt der Punkt, den ich... am besten finde. Durch euch bin ich auch erst auf die differenzierte und meinungsvielfältige Berichterstattung der Welt aufmerksam geworden.
Oh.
Somit habt ihr erfolgreich einen Welt-Plus-Abonnenten geworben.
Wow.
Bleibt, wie ihr seid. Und das ist ja immer mein Credo. Die meisten Leute denken, die Welt, die wird irgendwie nur eine Meinung haben oder sonst was. Es ist nicht so. Leute, guckt einfach auf die Seite mal und dann werdet ihr feststellen, es ist wirklich, wir sind eine der überregionalen Zeitungen, die wirklich das gesamte Spektrum abdeckt. Und wir haben... Lisa, wie heißt sie, Klimaaktivistin, genauso da wie andere. Wir haben alle Meinungen, insofern ist alles gut.
Ja, und weil einer auch schrieb, sozusagen, er hat den Podcast immer sozusagen nur im Auto und wünschte sich so ein bisschen Textbegleitmaterial. Das ist natürlich oft auch in der Welt zu finden, weil es zu vielen, vielen Themen Artikel dann von Holger gerade gibt, die wir hier auch besprechen. Und da gibt es dann nochmal wirklich die fundierte Datenbasis dazu. So viel Eigenwerbung in eigener Sache muss auch mal sein. Aber ansonsten, wie gesagt, gab es auch viel Lob und auch viel Kritik. Zum Beispiel wurde gesagt, dass wir nicht so oft über Politik diskutieren sollten, zumindest von einem Schreiber und vor allem ich im Speziellen soll nicht so oft über mein Berlin-Bashing betreiben, also vor allem das Bashing in Sachen Wohnungspolitik hier des rot-rot-grünen Senats. Ich werde es weiter tun, muss ich leider sagen, weil für mich wird hier ein Exempel statuiert. Es geht nicht nur um Berliner Lokalpolitik, sondern für mich ist das ja ein großes Labor und wenn wir hier anfangen, den sozusagen Sozialismus wieder hochfähig zu machen oder ihn ansetzen, dann finde ich, ist das, was die ganze Republik angeht, weil zum Beispiel die Linken sagen ja schon, was sie hier in Berlin machen, das wollen sie dann demnächst bundesweit ausrollen in einer rot-rot-grünen Koalition. Deswegen Völker der Welt und Nationen und Menschen dieses Landes schaut auf Berlin, denn hier wird vieles ausprobiert, was überall anders passieren könnte.
Aber
deswegen.
Er schrieb auch, guck auf die Vonovia-Aktie und dann wirst du sehen, dass deine ganze Wehklagen gar nicht so schlimm ist. Die ist nahe Allzeithoch.
Ja,
Vonovia
investiert jetzt halt lieber in Schweden zum Beispiel und das wird sich halt zeigen, dass die Investoren werden sich zurückziehen aus Berlin. Das wird passieren, wenn sie das tatsächlich durchsetzt. Aber das ist ja auch vieles noch im Gespräch und im Schwange. Aber es wurde auch auf der anderen Seite gewürdigt, dass wir über Politik sprechen. Zum Beispiel unser Grünen-Thema fand großen Anklang. Ja. auch wenn der Chapitz da recht bekommen hat, zum Beispiel von einer Schreiberin.
Nicole hat geschrieben, eure Diskussion über die Grünen fand ich auch gut und generell, dass ihr auf Tagespolitik eingeht. Ich bin auf der Seite von Chapitz, finde nur seine Wette ungünstig abgeschlossen.
Tja. Ja, weil sie meinte, man müsste ruhig viel Detailwissen haben und nicht nur so diesen philosophischen Überblick, den ich dem Herrn Habeck da zugebilligt habe. Aber auf der anderen Seite hat man dafür ja auch wirklich Fachleute, Ministerien und Experten, die sich dann auch um die Details kümmern können. Dann haben wir viele Fragen bekommen und zu einer Dokumentation, die wollen wir heute thematisieren.
Genau, es geht um die Dokumentation in Arte zu BlackRock, dem ETF-Anbieter. Das ist ja einer der größten, es ist der größte Asset-Verwalter mit 6,8 Billionen Dollar. Und diese Dokumentation hat ja so ein bisschen gezeigt, wie böse BlackRock sein soll. Und wir wollen A, mal fragen, inwieweit hat die Dokumentation recht, und wollen B, dann diskutieren, was ist denn dran an der Gefahr von ETFs? Und das ist unser Thema heute und das wird sicherlich ganz spannend.
Das werden wir diskutieren. Ach ja, und dann gab es noch einen Karrierevorschlag für mich. Ja?
Für dich?
Ich solle doch der Nachfolger von Frau Lautenschläger im EZB-Direktorium werden, weil ich ja immer der leidenschaftliche Vertreter von Mario Draghi und Verfechter bin und seiner Politik. Und dann gäbe es nicht mehr so viel Widerspruch von deutscher Seite. Im EZB-Rat wurde hier empfohlen, es wurde mir auch eine Geschlechtsumwandlung empfohlen, weil in der Tat momentan ja aus Deutschland man sozusagen eine Frau benennen will als Nachfolgerin. Also von daher sind meine Chancen ziemlich schlecht. Ich hätte es gemacht, aber Geschlechtsumwandlung würde ich jetzt doch nicht.
Es ging auch darum, um Frustrationstoleranz. Die muss man da ja mitbringen bei der EZB, weil ja Mario Draghi so seinen Stiefel gemacht hat und die Nachfolgerin wahrscheinlich auch das gleiche Programm fortführen wird. Und wenn man dann seine eigene Meinung hat, ist man ja bei Mario Draghi einfach nicht gehört worden. Dann hat er einfach gesagt, ich habe das jetzt mal so entschieden. Und dann guckten die anderen alle ein bisschen und dann hat er gesagt, machen wir so, fertig.
Aber man hört ja auch, dass die Frau Lautenschläger auch eher so aus Karrieregründen zurückgetreten ist. Möglicherweise, weil sie nicht irgendwie dann unter der Nachfolgerin dann den Job kriegt und die Beförderung kriegt, die sie sich erhofft hatte. Und ja, jetzt schon mal im Vorfeld nicht bei Lagarde zurücktreten wollte, sondern jetzt gleich mal hingeschmissen hat. Weiß man nie so genau, was dahinter steckt. Ja.
Aber es gab viel Ärger in der EZB und Frau Lagarde wird sicherlich die erste Aufgabe sein, den Laden wieder ein bisschen zusammenzubringen und die erhitzten Gemüter abzukühlen.
Aber das kann sie vielleicht ganz gut. Auch als Frau sozusagen an so einer Spitzenposition. Frauen sind ja da etwas vermittelnder, moderater im Führungsstil. Das kann ihr vielleicht durchaus gelingen.
Gut, eine Sache hatten wir noch. Jemand hat eine heimliche Inflation ausgemacht. Wenn er im Internet einkauft, gesehen, dass die Versandkosten überall gestiegen sind. Und die Frage war, ist das die heimliche Inflation, die kommt? Ist das eine Absprache unter all den E-Commerce-Anbietern im Internet, dass sie jetzt die Versandkosten, die kostenlosen Versand beziehungsweise den billigen Versand irgendwie alle einstellen und ganz viel Geld dafür nehmen? Ja.
Was? Sagst du ja?
Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, das ist die Frage. Ich bin nicht so oft im Internet unterwegs beim Einkaufen. Ich lese da eher Sachen, aber...
Ich bestelle mal bei Amazon Prime, da kriegt man kostenlos geliefert.
Gut. Also wir können es nicht sagen, falls anderen Leuten
es
auch auffällt.
Aber es ist natürlich immer gerne genommen, wenn Porto und so weiter erhöht wird. Es ist ja wie bei anderen, bei der Euro-Einführung haben wir es damals gesehen, dass natürlich solche Anlässe dann immer gerne genommen werden, um einen saftigen Erhöhungsschub vorzunehmen und nicht nur 1:1 die Kosten, die Mehrkosten, die man hat, umzulegen, sondern einfach zu sagen, da packen wir jetzt noch mal was drauf. Aber wie gesagt, auch da ist der Wettbewerb da und man kann gucken, wo man bestellt, muss natürlich da die Versandkosten auch mit berücksichtigen und es gibt eben Wettbewerber, die versandkostenfrei dann liefern und andere bieten dafür günstigere Preise ab. Da ist halt der Verbraucher in einer freien Marktwirtschaft auch gefordert, dass er vergleicht und nicht einfach immer nur beim Erstbesten.
Wenn
oder
bei Idealo kannst bestellt. Du hingehen und kannst schauen und dann hast du mit Versandkosten automatisch die besten Konditionen. Also insofern kann man da versuchen, die Versandkosten mit einzublenden. Das ist wie bei Flugzeugen, wo man auch sehen kann, welche extra Gebühren es noch gibt.
Genau.
Also, im Hintergrund wird ja applaudiert die ganze Zeit.
Das ist aber nicht für uns da.
Nicht?
Es gibt nicht der Fritz und der Levin, die hier Salven ablassen.
Nein, das ist auf dem Potsdamer Platz. Das ist irgendeine so eine freakige Veranstaltung. Laufen, Rennen, irgendwas Großartiges.
Immer irgendwas. Und wenn gerade mal keine Klimademo, keine Klimablockade.
Also es geht diesmal um Sport und um tolle Sachen und es war auch ein Stand der Bundeswehr da, Dienen für Deutschland.
Und du läufst nicht mit. Also ich meine, bei Dienen für Deutschland sowieso nicht. Ja? Du hast ja bloß, wie lange war eine Woche damals
gedient? Ich muss nochmal die Geschichte. Die Geschichte war so, lieber Dietmar. Ich habe in der DDR, habe ich total verweigert. Das war das so.
Okay, das ist schon und mal sehr respektvoll.
Das war im April 1989. Glücklicherweise kam die Wende, bevor ich irgendwo in irgendein fieses Chemiewerk zum Ersatzdienst eingezogen worden wäre. Das war nämlich so das klassische Einsatzfeld für Leute, die verweigert hatten. Also,
und, da ist man
und dann habe ich aber verweigert. Dann kam die Wende und dann gab es auch eine neue Musterung. Dann sagten, wenn sie im Osten verweigert haben, dann ist es okay so, auch im Westen. Und dann hörte ich lange nichts und irgendwann kam der Einberufungsbefehl. Und das Problem ist, wenn du einberufen bist, dann hat, wenn du einen Widerspruch einlegst, gibt es keine aufschiebende Wirkung mehr. Und dann muss ich halt nach Sylt fahren in meine mir zugewiesene Kaserne. Und dann lernte ich da meine Kollegen Arne kennen und andere Menschen. Und aber ich bin einen Tag später angereist, weil ich mich am Tag davor noch so besoffen habe, dass ich nicht fahrtauglich war. Und dann kam ich schon einen Tag später.
Hast du dich dienstuntauglich gesoffen?
Genau. Und dann kam ich halt einen Tag später dahin und dann stand Arne vor der Tür. Arne vor der Tür und ich sage, Arne, was stehst du hier? Ich komme von draußen, da ist kein Feind. Du musst nicht hier stehen. Er sagte, doch, das wäre so wohl. Und ich merkte, ich habe ja ein paar Probleme. Und so war es dann nach einer Woche auf Aufenthalt in Sylt. Aber wie gesagt, das Essen war gut, es gab Nutella. Ich bin dann mit meinen Brötchen über den Hof marschiert. Und dann meinen sie, man müsste in der Kantine. Er sagt, ich gibt's da keine Zeit und so waren es ein paar Probleme, aber ja.
Siehst du, ich habe verweigert, ja.
Damals. Und was hast du Ersatzdienst gemacht?
Ich musste 20 Monate Zivildienst machen, das ist wirklich auch viel Lebenszeit. Das war dann auf einer Burg, auf der Burg Wernfels bei Spalt, eine Jugendherberge und ein Freizeitheim. Da habe ich immer Klo geputzt und Geschirr gespült. Also die erfolgreiche Karriere, die Millionärskarriere gestartet. Jetzt warte ich nur noch drauf, dass ich auch Millionär werde. Ja? Geschirrspüler war ich schon mal, ja.
Du hast doch Immobilien, da bist du doch Millionär in Berlin.
Muss man mal nochmal zusammenrechnen.
Okay.
Die werden demnächst enteignen, ne?
Okay, gut.
So, und außerdem, vor allem habe ich Schulden, ja? Wenn ich eins habe, dann habe ich Schulden.
Gut.
Ja?
Gut, dann.
Schulden ist mir heimgesucht. Ja, jede Nacht plagt er mich.
Böse Träume.
Aber ich freue mich
böse
natürlich, Träume, dass die Zinsen gefallen sind der Vergangenheit. Ja. So, wir haben wieder unsere Rubriken.
Bull und Bär, ganz genau. Mhm. Und ich würde sagen, du fängst an, oder?
Ja, dann, wo wir gerade bei Frauen in Führungspositionen waren, fange ich gleich damit mal an. Es gab nämlich eine überraschende Führungsentscheidung, einen Generationswechsel bei SAP, dem wertvollsten deutschen Konzern, dem wertvollsten Konzern im DAX, dem führenden europäischen Softwarehersteller. Und an diesem Freitag, an dem wir da aufzeichnen, in der Nacht wurde es überraschend verkündet, dass der bisherige Chef Bill McDermott, ein Amerikaner, nach 10 Jahren seine Position an der Spitze von SAP aufgibt. Meines Wissens, wie damals beim Mauerfall, vollzieht sich das sofort, ja, also mit sofortiger Wirkung, geht der 58-Jährige. Und es wurden auch gleich 2 Nachfolger benannt. Das sind nämlich, und jetzt sind wir bei den Frauen an der Führungsspitze, zum ersten Mal rückt eine Frau an die Spitze eines DAX-Konzerns, Jennifer Morgan, 48 Jahre alt ist sie, aus den USA kommt sie. Sie hat zuletzt die Cloud-Sparte, also die Zukunftssparte von SAP geleitet und zugleich bildet sie ein Führungsduo, eine Doppelspitze mit Christian Klein und der hat auch einen Rekord aufgestellt. Er ist der jüngste DAX-CEO mit 39 Jahren. Also, Fritze, na, nicht mehr lange. Dann.
Ja, aber was das Frustrierende ist daran, bisher waren ja alle CEOs so zwischen 1966 und 69 und man konnte immer noch die Idee haben, vielleicht ist man irgendwann auch noch dran. Aber
hast du jetzt geglaubt, du wirst nochmal CEO?
Nein, ja. Die Kinder haben ja, wir waren ja auch, als wir Axel Springer waren, haben wir ganz viele Chefs getroffen, Chefredakteur hier, Chefredakteur und die Kinder so, oh, du hast aber viele Chefs, warum bist du eigentlich nicht Chef? Und dann sagte irgendwann Levin, als er meinen Schreibtisch gesehen hatte, es ist einfach nicht aufgeräumt genug. Mhm. So.
Aber hier ist viel besser aufgeräumt. Ne? Ich habe jetzt nicht extra aufgeräumt hier in meinem Büro.
Also
aber
beim Defner ist ganz ordentlich.
Ne? Ja, es gibt Kopfnicken, zustimmendes Kopfnicken hier im Hintergrund. Ja. Und nochmal ganz kurz zu McDermott. Der hat viel bewirkt für SAP. Er hat SAP vor allem eben an die Spitze des DAX in Sachen wertvollstes Unternehmen gebracht und hat diesen Umbau von SAP hin zum Cloud-Anbieter vor allem vollzogen. Cloud ist ja die Zukunftssparte, die Software, die sozusagen aus der Wolke kommt, zu der man überall Zugriff hat. Das hat er maßgeblich vorangetrieben, vor allem durch viele teilweise auch teure Zukäufe und hat SAP letztendlich zu dem gemacht, was es heute ist und gab es auch viel Lob dafür. Auf der anderen Seite gab es zuletzt auch immer wieder Kritik. Kundenunzufriedenheit hieß es immer wieder, aber das hört man bei SAP ehrlich gesagt auch schon, seit es, glaube ich, SAP gibt, dass es immer wieder Leute gibt, die da unzufrieden sind. Aber jetzt vollzieht man den Wechsel und ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen. SAP sagt, die Führungsspitze sagt, der Hasso Plattner als Aufsichtsratschef, dass vor einem Jahr schon dieser Wechsel eingeleitet wurde, dass sie da schon geguckt haben, dass McDermott offenbar gesagt hat, er will sich zurückziehen und in Absprache, dass eben mit dem Aufsichtsratschef und Gründer Hasso Plattner geschehen ist und dann sie auch schon mal Jennifer Morgan und Christian Klein dann auch in Führungspositionen gebracht haben, wo sie sich beweisen konnten und sodass sie jetzt bereit sind, sozusagen dann auch die Führung zu übernehmen. Tatsächlich erfahren haben sie es erst diese Woche und das ist natürlich dann auch dann sehr, sehr kurzfristig, wenn du innerhalb einer Woche erfährst, du wirst jetzt Chef. Aber ein gelungener Führungswechsel und wir hoffen im Sinne auch der SAP-Aktionäre und die haben das übrigens sehr honoriert. Die Aktie hat fast 8% heute zugelegt, auch weil man gleichzeitig gesagt hat, es gab noch Zahlen dazu, wo das Cloud-Geschäft auch sehr gewachsen ist und all das wurde von den Anlegern sehr honoriert. Fast 8% das Plus und dafür gibt es meinen Bullen der Woche.
Ich dachte für die Frau an der Spitze.
Auch für die Frau an der Spitze, für
das Gesamtpaket.
Weißt du was? Für die Frau an der Spitze, für einen jungen Co-Chef an der Spitze, für einen gelungenen Führungswechsel, alles.
All das ist lustig, dass wieder die Doppelspitzen sind wieder voll im Kommen.
Die gab es bei SAP aber schon
mal. Blattmann
hatte schon mal eine Doppelspitze.
Aber das war nicht so erfolgreich.
McDermott mit Snabe vorher auch eine Doppelspitze, gab es immer wieder. Und es ist natürlich auch mal so ein bisschen ein Wettbewerb, wer sich dann letztendlich dann durchsetzt. Das ist schon auch ein Ding. Aber ich glaube, es ist durchaus erfolgreich. Da kann man auch, es ist dann nicht so nur immer zugeschnitten auf eine Person, sondern ist dann einfach auch ein bisschen integrativer. Mhm.
Cool. Und weißt du, vor kurzem gab es noch mehr Thomasse an der Spitze von DAX-Konzernen als Frauen.
Das haben wir auch schon mal gelernt.
Ja. Und jetzt haben wir die erste Frau an der Spitze. Ich finde das wunderbar.
Ja,
das
wunderbar.
Ist großartig.
Ja. Und gleich beim wertvollsten deutschen Konzern. Ja.
Wo sonst?
Nicht irgendwo. Ha? Bei Henkel oder sowas.
Ne? Bei Thyssen gibt es auch eine Frau.
Vor allem, aber die ist ja nicht mehr DAX. Man muss aber sagen, und auch eben bei einem Softwarekonzern IT, weil man ja denkt, ja so an der MINT-Schule oder so. Gibt's, Fritze, gibt es bei euch viele Mädels in der MINT-Schule? In deiner Klasse? Mehr Jungs, ja.
Aber das Verhältnis ist 2/3, 1/3, oder? Das ist relativ, geht.
Es geht, ja. Das geht. Aber ich meine, da auch fängt es natürlich an und da gucken, da werden dann auch die Karrieren gemacht, ja.
Gut, dann komme ich zu meinem Bär der Woche, weil ich mache immer den Bären am Anfang. Ich bin ja auch der Bär hier.
Du bist auch der Bär.
Ich bin der Bär hier. Und mein Bär der Woche ist die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Die habe ich schon ganz häufig angezählt und nun ist sie auch nochmal offiziell angezählt worden. Und zwar ging es gleich 4 Plätze runter im vielbeachteten Wettbewerbsranking des World Economic Forum. Und jetzt sind wir nur noch Platz 7. Das ist die schwächste Positionierung des Landes seit der Finanzkrise 2009. Und von 103 Indikatoren, die das World Economic Forum für seinen Global Competitiveness Index benutzt, hat Deutschland bei 53 an Boden verloren. Nur bei 18 ging es hoch und der Rest blieb unverändert. Und wo Deutschland vor allem verloren hat, ist bei der öffentlichen Sicherheit. In Sachen organisierter Kriminalität rangiert Deutschland mit 60 von 100 Punkten nur noch auf Platz 74. Platz 74, da bist du in einer Liga mit Ungarn. Gut, Italien ist noch weiter unten, aber trotzdem, organisierte Kriminalität, da sieht man, es ist wirklich abgerutscht, sind wir auch bei Korruption, Effizienz des öffentlichen Dienstes und Sicherheit der Eigentumsverhältnisse. Das würde Dietmar jetzt hier auch mit der ganzen Wohnungsgeschichte bestätigen. Arbeitsmarkt ist nicht nur die Inflexibilität, die wir immer schon hatten, oder Lohnfindung oder leistungsfeindliche Lohnsteuern, sondern jetzt geht es auch noch Qualifikation der Auszubildenden. Da kommt wieder die ganze Generation Z ins Spiel, die ja möglicherweise das falsche Mindset mitbringt. Aber auch die Fortbildung der Arbeitskräfte wird anscheinend auch gespart. Auch das hat eine Abstufung bekommen. Internetinfrastruktur lief schlecht, Finanzsektor nur noch Platz 64 bei Solidität des Bankensystems. Und jetzt sind wir, wie gesagt, nur noch Platz 7. Jetzt werden wir ja, Deutschland wird ja insgesamt bei den ganzen Rankings runter nach hinten durchgereicht. Beim IMD, das ist so ein ähnliches Ding, das ist so eine Business-Schule aus Genf, da sind wir nur noch Platz 17. Und bei Doing Business von der Weltbank nur noch Platz 24, Defner. Und du siehst, es geht abwärts. Und wenn man sieht, was die Regierung tut, nämlich nichts oder nur sehr wenig, kann man sich vorstellen, das ist möglicherweise jetzt nächstes Jahr wieder hier und dann können wir von noch tieferen Plätzen reden. Und deswegen mein Bär der Woche, die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland.
Aber Frankreich und Italien sind, glaube ich, aufgestiegen, ne?
Italien einen Platz, auf Platz 30.
Immerhin und Verbesserung, ja.
Frankreich, glaube ich, Platz 15, zwei Plätze.
Immer, siehst du, da tut sich was, ne? Weil da reformiert wird, in Frankreich vor allem. Ne? In Italien noch nicht so richtig, aber
Es geht ja auch relativ, da sind andere noch schlechter.
Ist natürlich klar.
Und in Deutschland war es halt so, wir haben wenig oder gar nichts gemacht, die anderen haben ein bisschen aufgeholt und so ist es halt. 4 Plätze in der Spitzengruppe ist relativ selten, dass man so stark
aber absteigt. Aber diese Studie ist ja schon ein bisschen fragwürdig, würde ich jetzt mal sagen. Weil letztes Jahr haben wir ja so gut abgeschnitten.
Haben wir diskutiert.
Haben wir darüber diskutiert. Viele Experten haben ja gesagt, wie kann das sein und so weiter. Ja,
die Innovationsfähigkeit war das. Und das war, ging es dann nicht nur um digitale Innovation. Und
jetzt aber auf einen Satz gleich wieder, um so viele Plätze abzurutschen. Also irgendwie so viel hat sich ja innerhalb eines Jahres dann auch nicht verändert. Also es ist ein bisschen eigenartig.
Ein paar haben halt aufgeholt. Ein paar sind halt besser geworden. Die Niederländer beispielsweise sind aufgestiegen. Singapur. Und Amerika ist auch nicht mehr Erster. Mhm. Wegen dieser ganzen Trumpschen Unsicherheit. Nur noch Platz 2. Das finde ich auch gut, dass auch so eine politische Unsicherheit zu einer Abstufung führt. Mhm. Und jetzt ist Singapur Nummer 1. Dummerweise nicht die reinste Demokratie.
Ja, und Singapur profitiert natürlich momentan nochmal zusätzlich von Hongkong sozusagen, von der Unsicherheit über Hongkong. Und,
aber Hongkong ist auch aufgestiegen. Mhm. Das hat mich gewundert. Mhm.
Naja. Ich habe auch noch einen Bär der Woche, auch eine Studie für
wen?
Das Jammern nicht für den Ossi an sich, nur für das.
Okay, der Taxifahrer hat
nicht für den Jammer-Ossi. Nein, aber auch für den Jammer-Ossi, aber grundsätzlich für das Jammern über den Aufbau Ost. Ja, da gehören dann möglicherweise eben auch solche.
Bessis dazu? Die in Wuppertal sitzen und sagen, spürt auch mal die Straße ja in Ordnung.
Nein, das ist was anderes. Nein, es geht jetzt speziell über das Jammern über den Aufbau Ost. Du hast es letzte Woche so schön erzählt. Du hast letzte Woche schön erzählt von deinem Freiheitserlebnis in Leipzig am 9. Oktober, als du auf die Straße gegangen bist.
Vergessen die meisten Leute.
Und wir haben jetzt halt auch, gab es wirklich tolle Reportagen jetzt auch nochmal im Fernsehen, auch von dem Kameramann, der das gefilmt hat. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Dieser 9. Oktober.
Der das gefilmt hat von den Dächern und das Videomaterial in den Westen geschmuggelt hat und all das, was zur Wende beigetragen hat. Also da geht es mir wirklich immer ganz kalt den Rücken runter. Das, wenn man das irgendwie, da habe ich sofort Tränen in den Augen und ich finde es einfach so großartig, was damals passiert ist in diesen Monaten jetzt und Wochen vor genau 30 Jahren. Und aus diesem Anlass hat das IFO-Institut jetzt auch eben nochmal eine Studie gemacht und geguckt, wie steht es denn eigentlich mit dem Aufbau Ost? Und sie haben auch geschrieben, dass natürlich das Ende der DDR und allen Protesten und allem sozusagen all das gewürdigt, aber letztendlich das haben sie geschrieben, dass sozusagen das Ende der DDR letztendlich ökonomisch verursacht war, weil sozusagen dieses Land einfach sozusagen bankrott war, sozusagen am Ende war und marode war, die DDR-Wirtschaft war komplett marode und auf der anderen Seite hatten die Menschen natürlich. Und
ja, das hat sie auch auf die Straßen.
Grund.
Nein, aber also wir waren, ich weiß noch, als die Wende kam, wurde noch offiziell erzählt, die DDR war die zehntgrößte Wirtschaftsnation weltweit. Und im Westen haben auch viele daran geglaubt, dass der Osten was kann. Und dieses ganze Marode, das haben wir erst später gesehen. Man hat natürlich gesehen, dass es Versorgungsengpässe gab, dass es teilweise...
Nein, die Bürger haben das nicht gesehen. Die Bürger, aber die Bürger hatten natürlich die Versorgungsengpässe und die hatten eben den Wunsch nach wirtschaftlicher Freiheit. Aber ich glaube schon auch...
das nur auf die Wirtschaft zu ziehen? Das IFO-Institut sagt, die Wirtschaft
da ging es jetzt auch nicht nur aber sozusagen es hat dazu beigetragen. Ne? Und vor allem die Sehnsucht natürlich auch nach wirtschaftlicher Freiheit. Ich denke, das spielt immer mit rein. Aber das
wenn die Leute Westfernsehen sehen und dann sehen das andere Leben, na klar, das ist logisch,
ist ja klar,
das kommt dazu. Dann, aber das ist nur auf die Wirtschaft zu ziehen, ich würde sagen, das ging es auch schon.
Du hast es ja selbst erlebt, also von daher will ich das von außen auch gar nicht beurteilen. Ich sage nur, dass die das auch mit erwähnt haben, dass es natürlich auch wirtschaftliche Gründe vor allem auch mit hatte. Ja? Neben der Unfreiheit und der Sehnsucht nach politischer Freiheit, nach Freiheitsrechten und so weiter und so weiter. Aber jetzt geht es nochmal um die, wie hat sich es wirtschaftlich entwickelt? Und da sagt das Institut eben, die verbreitete Unzufriedenheit mit dem Aufbau Ost, die ist 30 Jahre nach dem Mauerfall durch die Fakten nicht gedeckt. Die realen verfügbaren Einkommen in Ostdeutschland, die liegen bei rund 92% des westdeutschen Niveaus und in vielen Regionen wird ein höheres Wohlstandsniveau erreicht als in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens oder Niedersachsens. Also das sagen die ganz klar und das muss man, glaube ich, sich immer wieder vor Augen halten, dass der Osten unheimlich aufgeholt hat, trotz eben dieser, das bemerken sie halt eben auch und sagen, die Ausgangsbedingungen waren eben eine marode Wirtschaft und da ist die DDR dann wirklich auferstanden aus Ruinen, aber erst nachdem sie sie nicht mehr gab und da ist unheimlich viel passiert und der Aufbau Ost hat funktioniert, hat nicht jedem Einzelnen geholfen und sie sagen eben auch, das Problem der Unzufriedenheit liegt eben zum einen darin, dass man sich immer vergleicht und vor allem, dass man immer in den Westen guckt, aber den Westen irgendwie doch auch wieder anders wahrnimmt, wahrscheinlich auch wieder durchs Festfernsehen oder das Fernsehen insgesamt oder Medienkonsum oder von Erzählungen, dass man immer denkt, im Westen ist alles
oder
so
aus
viel
Instagram.
Aus Instagram, alles so viel toller und so viel schöner und so viel besser und man sieht eben nicht irgendwie Gelsenkirchen und was auch immer, irgendwie
Wuppertal
oder die, also die Orte in Nordrhein-Westfalen, wo es auch Probleme gibt, ja. Und deswegen sagt das IFO-Institut also, die Unzufriedenheit ist nicht gerechtfertigt und deswegen den Bär der Woche für das Jammern über.
Hört auf zu jammern, ja, sagt der Dietmar.
So, ja, sage ich das.
Boah. Ja. Damals, 40 Jahre belügen und betrügen, jetzt geht's weiter mit dem Ganzen. Ja, unsere Lebensleistung genommen. Ja, das ist aber wirklich ein Problem, dass viele, viele Menschen halt einfach mental, natürlich geht's ihnen wirtschaftlich allen besser, aber du hast halt mental, ist halt dann von vielen, die fühlen sich halt wirklich um ihre Lebensleistung. Gerade wenn du so mittelalt warst, dein Unternehmen dicht machen musste und du dann irgendwie so ein bisschen in ABM-Maßnahmen warst und dann in die Rente gegangen bist, das war kein schöner Abschluss deines Berufslebens. Und dann fühlst du dich wahrscheinlich ja, so ein bisschen.
Also die vom IFO schreiben jetzt genommen. Ganz wörtlich, offensichtlich machen sich viele Menschen in Ostdeutschland falsche Vorstellungen über das Wohlstandsniveau in Westdeutschland und fühlen sich deshalb benachteiligt, obwohl die große Mehrheit mit ihren persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen durchaus zufrieden ist. Ja.
Ja, aber es geht ihnen auch wirklich besser. So,
ja.
Prima. Dann komme ich zu meinem Bullen. Es ist ein ganz komischer Bulle, weil wir hatten, diese Woche war ich abends aus. Wir haben so einen Spind, wer spinnt, gewinnt Dinner, gibt es. Macht ein Freund von uns, veranstaltet das. Und dann kommen immer nette Menschen zusammen.
Du wirst immer eingeladen.
Ja, klar, wenn es um Spinnen geht, ist
ein der. Hoch auf alle Spinne, das sind die Gewinner. Klar, gibt es ein Lied.
Wer spinnt,
von Revolverheld.
Ist das so? Ja. Na, super. Komm, willst du weiter singen?
Spinner ist nicht schlecht. Das sind ja kreative Querdenker. Ja?
Wir brauchen Spinner, um nach vorne zu kommen.
Wir brauchen mehr Spinner in diesem Land. Ja? Ja? Mehr Spinner, weniger gleichgeschaltete, mehr Querdenker.
Da haben wir es.
Ja, und deswegen
also ich saß
sitzen
dann
wir beide ja auch hier. Ne?
Genau. Und ich saß dann also dabei, wer spinnt, gewinnt Dinner. Mit den anderen Spinnern. Genau. Und mir gegenüber saß Anja Kröschel, also wirklich eine ganz nette
Eine ganz große Spinnerin.
Eine ganz große Spinnerin.
Die Frau.
Und dann hat sie gesagt, weißt du was, wenn ich abends jetzt einschlafe, dann gucke ich mir immer so Motivationstypen an.
Oh.
So Motivations. Und dann also, kam sie mit
sie
einem
hört
Video.
Noch nicht unseren Podcast zum Einschlafen.
Ja.
Wird hier konstatiert.
Meinst du? Ist es motivierend?
Ja. Naja, aber, ja, natürlich sind wir motivierend.
Gut, okay.
Ja,
also,
der Bulle jetzt, zumindest. Ja.
Gut. Sie hatte dann aber einen ganz tollen Motivationsfilm, den sie mir empfohlen hat. Tobias Beck. Tobias Beck ist ich kannte den Namen bisher nicht.
Ich auch nicht.
Und der macht dann so eine wunderbare Show mit so vier Menschentypen. Das war das Video, was sie mir empfohlen hat. Das war so bam, 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 der Typ. Also wirklich ein cooler Typ.
Chaka, chaka, chaka,
bam, bam, bam. Und das war wirklich, also du guckst dich an, der war wirklich lustig. Und er hat dieses vier Menschentypen-Modell. Es gibt einmal den Wal, den Hai, den Delfin und Eule. Und seine Idee war, alle Menschen lassen sich in eines der vier Cluster einsortieren. Man ist auch manchmal eine Mischform von beiden. Da gibt es den Wal und der Wal ist so der Gutmensch, der fragt sich, was kann ich für meine Mitmenschen tun?
Der Lebens-Typ.
Das ist so, der im Büro sitzt und die Geburtstagsliste führt und die unliebsamen Aufgaben übernimmt und der auch privat beim Umzug mithilft und dann noch Schnittchen sogar mitbringt, wenn er umziehen soll. Und Christian, das ist der Wahl. Dann gibt es den Hai, das ist so das Gegenteil. So. Der fragt sich nicht, was kann ich für andere tun, sondern der fragt sich, was können andere für mich tun. Der nimmt wenig Rücksicht und der Termin im Meeting fängt dann an, wenn der Hai die Konferenz betritt. Man kennt diesen Typ, er ist der Gewinnertyp, der Einzelgänger, strebt nach Kontrolle und Macht und ist aber auch fleißig und zielorientiert. Und das ist so der CEO, Heini, der CEO wird. Dann gibt es den Delfin, das ist risikofreudig, lieben Herausforderungen, ist aber eher so ein Spaß, kommunikativ und so ein Party-Löwe. Und die machen so ein bisschen kalkulierte Risiken, lassen sich aber auch schnell ablenken und tanzen so auf mehreren Hochzeiten.
Ich bin, glaube ich, ein Delfin, ehrlich gesagt.
Echt?
Ich sehe mich jetzt beim Delfin.
Spaß, ja, Spaß-Typ.
Aber doch auch.
Ne, wir haben noch den letzten, das ist die Eule.
Die Eule ist,
wir hatten bisher nur Wassertiere, aber also. Eule ist halt, weil der Eulentyp ist auch so der Sicherheits- und Kontrollfreak. Braucht Planung und Struktur. Du bist aber ein Zwischending zwischen Eule und Delfin.
Was, ich muss Sicherheits- mal pünktlich und Kontroll? Kommen.
Du bist ja, schon ein Sicherheitstyp, auch wenn ich hier wenn ich pünktlich komme.
Bist wieder Pünktlichkeit ist ja wohl, hat ja nichts. Der
Delfin ist eher der Lotter-Heini. Ich bin der eher Lotter-Heini. So zwischen Delfin und Wal, habe ich festgestellt. Und die Eule ist so Fachwissen. Sie plant und ordnet und hinterfragt, ist immer gut vorbereitet. Und erinnert an den Nachbarn, der, wenn er in Urlaub am Samstag fährt, schon am Freitagabend das Auto parkt.
Gut, ich bin natürlich strukturiert, bin ich schon. Ja. Ja. Ich bin ja auch Sternzeichen Schütze und Aszendent Stier. Ja. Das ist das Bodenständige dann wieder.
Also bist du zwischen Eule und Delfin. Ja. Haben wir den Defner? Und jeder kann im Internet auch diesen Test machen bei Tobias Beck. Ist wunderbar. Und dann habe ich mir auch nochmal angeguckt, was so seine Karriere ist. Tobias Beck war Steward bei der Lufthansa und hat dann in der First Class irgendwann bedient und hat die reichen Typen einfach gefragt, wie seid ihr erfolgreich geworden? Cool. Hat das in so einem Buch auf aufgeschrieben und er, sein Top-Tipp, den ich jetzt auch mal jetzt dir gebe, du hast es ja geschafft, Dietmar, aber ich sag, vielleicht hören Leute zu, die es nicht geschafft haben. Und er hat Folgendes gesagt.
Ich habe es in die Fränkische Landeszeitung geschafft, also was wollte ich
mehr? Genau. Du musst dich von Menschen fernhalten, die Lebensvampire sind, die einfach deine Energie raussaugen. Es gibt so Leute, die immer sagen, klappt doch nicht, geht doch nicht, ist doof und so. Solche Nölheinis.
Meinst du, ich soll mich jetzt nicht mehr mit dir an den Tisch setzen?
Weil die fressen
nur Energie. Ich merke das immer nach jedem Podcast. Ich bin richtig ausgesaugt, ja. Meine ganze Energie ist draußen, ja. Nach einer Stunde mit Chapitz am Tisch, da kann ich gar keine Sendung mehr machen, ja. Genau so fühle ich. Das trifft es sehr, sehr gut, finde ich, diese Beschreibung, ja. Wenn immer rumgenölt wird, alles scheiße, EZB, ja. Und ich Schuldenblase, bla, 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 ja. Ja, sehr gut beschrieben, finde ich. Sehr gut beschrieben.
Halte ich von diesem Typen. Die fressen nur Energie und sind nicht förderlich. Und er hat gesagt, selbst wenn du mit diesen erfolgreichen Typen zusammen bist, sagt er, die wollen dir eigentlich helfen. Und das sind eigentlich nette Typen, wer richtig erfolgreich ist. Und mit denen musst du dich einfach umgeben. Und dann kannst du selbst ein Loser sein, aber dich mit denen umgeben ist besser, als wenn du ein Macher bist und dich mit den falschen Leuten umgibst. Also insofern. Und deswegen sage ich, ich finde diesen Motivationskram, bin ich ja sonst immer ein bisschen skeptisch gewesen. Aber dieses Video mit bam, bam, bam und die vier Menschen und tschakka und dann so, der kann auch wunderbar erzählen. Deswegen mein Bulle der Woche ist Motivationstrainer beim Einschlafen angucken.
Nein, aber ich finde immer Motivation, das wird ja immer so ein bisschen belächelt. Ne? Genau. Muss man sagen, ne? Weil die immer sagen, das ist doch immer so ein bisschen Psycho und ein bisschen bist ja wohl eine labile Persönlichkeit, wenn du sowas brauchst und so weiter. Aber ich finde, das sind immer gute Anregungen. Ich habe öfter schon irgendwie Bücher oder sowas gelesen und vielleicht jetzt nicht unbedingt mir Videos angeguckt oder so. Aber ich finde, es sind immer so ein paar Impulse dabei, bam, die man bam, kriegt. Bam. Chaka, man muss ja nicht übertreiben. Genau. Und da gibt es ganz unterschiedliche Stile. Die einen sind ruhiger und die anderen. Aber trotzdem, ich meine, ein Sportler muss man sie trainiert auch jeden Tag. Ja? Ein Oliver Kahn, Manuel Neuer und Oliver Kahn nicht mehr so viel, ne? Wie sie alle heißen, die erfolgreichen Sportler, ich meine, die sind Weltspitze und trainieren immer noch jeden Tag, ja. Und deswegen kann man auch immer weiter mit Motivationscoaches und so weiter sich, glaube ich, immer nochmal eine Scheibe abschneiden und sollte es nicht einfach immer so abtun.
Und Meditation würde dazugehören, hat er erzählt. Mhm. Er meint, Meditation wäre wichtig, damit du zu dir kommst, so ein bisschen Stille und Ruhe.
Das würde dir, glaube ich, auch mal sehr gut tun.
Nur wenn du dich selbst erkennst, erkenne dich selbst. Ja. Dann kannst du auch sehen, ob andere möglicherweise mit dir ein böses Spiel treiben. Und wer sich nicht selbst kennt, der kann auch schnell manipuliert werden. Und deswegen, ja, wunderbar. Also guckt euch mal an, Tobias Beck, die vier Menschentypen, wer es noch nicht gemacht hat.
Sehr gut.
Cooles Video. Sehr gut. Also, Und ein Hoch auf Schwerspind gewinnt.
Ja, auf die Spinner.
Auf die Spinner,
Denn das sind die Gewinner.
Gut. Minute 36, was ist los? Und wir haben die Kinder hier befragt, das ist richtig, wir sind heute richtig schnell hier. Das ist, wir sind Freitag aufnehmen.
Wir sind schon mit Bull und Bär durch, ja?
Da sind wir. Oder hast du noch was? Sonst nichts? Gut, dann könnten wir.
Dann können wir zu unserem Thema kommen. Und wie gesagt, das geht zurück auf wirklich verschiedene Fragen. Wir haben einmal eine Mail dazu bekommen. Ich habe auch bei Instagram ein paar Anfragen dazu bekommen. Also diese Doku bei Arte hat offensichtlich viele Menschen angesprochen und irgendwie auch verunsichert. So
verunsichert. Das muss man sagen. Ja. Und auch Kollegen haben mich angesprochen, guck dir mal diese Doku an. Ich habe es dann gemacht. Geht 1:30 Stunden, ist relativ lang. Ist auch ein Jahr hat der Regisseur dran gedreht. Also ist wirklich Tom Ockers. Kenne ich nicht, muss ich gestehen. Aber er ist halt. Die Doku hat schon den Namen und da geht's schon los. BlackRock. Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns.
Oh. Genau. Und genauso ist, trübe. Und
es geht genauso trübe. Ja. Es ist wirklich so. Also man muss ja sagen, was dafür spricht, 6,8 Milliarden verwalten sie. Das ist wirklich eine Megasumme. Das ist
Billionen.
Das ist doppelt so viel wie Deutschland im, nicht ganz doppelt so viel, doch 3,7 haben wir ungefähr als Bruttoinlandsprodukt Billionen Dollar. Na gut, fast doppelt so viel. 6,8 Milliarden Dollar schwerer
Billionen.
Konzern.
Billionen.
Warum sage ich immer Milliarden?
Billionen kommen einem so schwer über die Lippen. Aber und deutsche Billionen, ne?
Nicht Billions. Nicht
Billions, das weil im Milliarden. Englischen sind Milliarden und Billionen immer durcheinander. Sondern wirklich, also das ist wirklich 6,8 Billionen Dollar. Ja?
Und dann gibt es das andere, was zu BlackRock dazugehört. Und das ist dann wird es noch so ein bisschen verschwörungstechnischer. Aladdin ist so ein, oder Aladdin im Deutschen.
Wir nennen ihn jetzt Aladdin.
Das ist so ein Computerprogramm, das sämtliche Finanzdaten analysiert. Und da ein Wunderprogramm. Und da werden 18 Billionen. Also es gibt ganz viele Kunden, außerhalb von BlackRock, die Aladdin benutzen und ihr Portfolio nach diesem Programm stützen. Und deswegen 18 Billionen werden darüber noch geführt. Also sieht man, wie viel Geld damit gemacht wird. Und dafür kennt man BlackRock relativ wenig. So, und da wollte sich jetzt diese Arte-Doku aufmachen, BlackRock und Scandal. Und dann wurde halt wirklich schnelle Schnitte, dramatische Musik und maßlose Schreckensszenarien wurden dann aufgemacht. Und dann ging es los. Wird die Politik von BlackRock beeinflusst? Weiß Aladdin schon im Vorhinein, was die Politik macht? Also das war wirklich eine relativ düstere Veranstaltung, auch wirklich mit den Schnitten ganz geschickt gemacht.
Und der Musik vor allem auch, immer diese unheimliche Musik. Also es wurde einem immer so ein bisschen Schauer eingejagt.
Es war Schauer, genau.
Es war so wie so ein kleines Horror. Und das war natürlich dann halt wirklich mit allen Macharten des Films wird da Angst und Schrecken erzeugt. Ja.
Genau, dann gab's noch die Frage, who is afraid of BlackRock? Da wurde eine Studie zitiert. Und dann hieß es, da wo BlackRock irgendwie anlegt, da würden sich andere Anleger zurückziehen, weil sie Angst hätten, dass dann das Böse irgendwann nachkommt. Dann hatte man noch einen Mitarbeiter, den konnte man nur mit verstellter Stimme und verpixelt darstellen, der bei BlackRock mal gearbeitet hat, aber der große Arm von BlackRock würde überall in die Gesellschaft hineinreichen und deswegen könnte man da jetzt nicht mit offenem Visier da stehen und erzählen, was da passiert. Und dann wurde noch von Larry Fink erzählt, was das für ein Mensch ist und wie der politische Ambitionen hat. Und dann wurde noch erzählt, was passiert, wenn irgendwann die ganze Welt von BlackRock beeinflusst wird.
So war der Tenor auf jeden Fall.
Und dann verkauft wird und dann keiner mehr auf der anderen Seite steht, der kaufen kann. Und dann geht's mit den Kursen. Abwärts.
Und ich finde zum Beispiel, es wurde halt alles immer so in einen Zusammenhang gestellt, es wurden ganz viele verschiedene Dinge in einen Topf geworfen, ja. Und das alles wurde dann aber unter eben komplett schwarz gemalt. Es war halt wie eine ganz große Kapitalismuskritik am Ende, weil man muss ja wissen, BlackRock ist ein großer Investor und investiert über ETFs zum Beispiel dann in ganz viele verschiedene Firmen und ist, nachdem er der größte Investor weltweit ist, dann eben auch in allen Firmen vertreten über die ETFs und dann wurde halt BlackRock sozusagen angelastet, die einzelnen Geschäftsmodelle der einzelnen Firmen, ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen MDAX ETF auflegt oder verkauft, dann ist man natürlich auch automatisch in Rheinmetall investiert.
Genau. Gesagt, Rheinmetall böse Sache.
Ja? Oder sie sind in Deutsche Wohnen natürlich auch im MDAX investiert. Ja? Oh, böse, sind schuld an Mietsteigerung. All das wurde da in einen Topf
geworfen. Das wurde insinuiert. Es wurde gesagt, dass BlackRock wirklich an Krieg mit profitiert. Da musste man mal gucken, bei Rheinmetall, da ist der Anteil von BlackRock 3,2%. Ich habe mal geguckt, das ist so gering. Da gibt es ganz andere Anteilseigner, die 21% haben, beispielsweise Capital Group aus Amerika, das ist da ein Anlageverwalter. Da ist BlackRock wirklich ein kleines
Licht. Und vor allem
Licht.
Muss man ja da sagen, es wurde ja immer suggeriert, BlackRock macht hier Geschäfte mit eben Rüstung, mit Wohnen und mit Mietsteigerung und so weiter. Das ist, oder BlackRock spekuliert, ja, oder was auch immer.
Macht Geld mit Spekulation,
macht Geld ganz mit genau. Spekulation. All das wurde suggeriert. Und da muss man sagen, BlackRock ist ein Vermögensverwalter. Er ist ein Treuhänder. Er legt das Geld seiner Anleger, ob es jetzt kleine ETF-Anleger sind bei iShares, die mit 25 Euro monatlich einen Sparvertrag abschließen können. Er legt dieses Geld entweder in Indexfonds an oder eben auch in aktiv gemanagten Fonds, in alle möglichen Assetklassen, also Aktien, Anleihen, Immobilien und dergleichen. Ja? Aber er spekuliert nicht mit dem Geld der Anleger. Zum Beispiel wurden da auch immer wieder so kleine sachliche Fehler gemacht. Da wurde gesagt, Herr BlackRock ist spekuliert mit geliehenem Geld oder arbeitet mit geliehen. Es ist kein geliehenes Geld, es ist kein Kredit, sondern es ist anvertrautes Geld und ist sozusagen Gewinn- und Verlustrisiko liegt beim Anleger letztendlich und der Vermögensverwalter arbeitet halt im Auftrage des Kleinen- und des Großanlegers. Ja, das ist mal ganz wichtig auch zu wissen. Ja.
Aber gut, wenn du so viel Geld hast, hast du natürlich auch Macht. Das muss man sagen.
Das ist klar.
Ein Punkt ist, und da fand ich, da hatten sie einen Punkt und da können wir wahrscheinlich auch gleich drüber streiten, da ging es um Common Owner. Common Ownership ist denn, wenn du also gleichzeitig bei Adidas und bei Nike Anteilseigner bist. Und wenn du da große Anteile an beiden Unternehmen hältst, dann hast du gar kein Interesse, dass die beiden miteinander konkurrieren, sondern dass dein Interesse daran, dass es beiden gut geht. Und wann geht es beiden am besten? Wenn der eine seine Schuhe möglichst teuer verkauft und der andere auch. So. Und dann hast du halt das Problem, dass der Wettbewerb eingeschränkt wird. Und dann kam im Film was, was ich dann wieder fragwürdig fand. Dann hieß es, die Ticketpreise in Amerika für Flugreisen wären um 11% gestiegen, weil BlackRock große Anteile an den US-Fluggesellschaften hat. Muss man sagen, in Amerika gibt es einfach nicht viele Fluggesellschaften. Mhm. Und diese Billig-Airlines wie in Europa, die gibt es da einfach schlicht nicht. Es gibt eine, die so ein bisschen so JetBlue, die so ein bisschen funktioniert so, aber es gibt einfach nicht diesen Wettbewerb. Und ob das jetzt BlackRock anzulassen ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe natürlich schon das Problem, wenn du einen Anteilseigner hast, der bei allen dabei ist, dass der natürlich nicht unbedingt daran interessiert ist, dass die sich jetzt gegenseitig Krieg machen, weil er ist ja bei allen beteiligt. Und deswegen wird er nicht dafür sorgen, dass es einen wahnsinnigen Wettbewerb gibt. Okay.
Aber also ich meine, die haben 5% oder 10% bei Adidas möglicherweise und bei Nike vielleicht auch in diesem Bereich. Die haben ja meistens so um die 5% aufwärts an DAX-Firmen und das meistens natürlich über die ETF-Beteiligungen, weil sie da grundsätzlich eben im DAX investiert sind. Und ich glaube nicht, dass man da irgendwie sozusagen Adidas jetzt beeinflussen kann und sagen, jetzt mach mal sozusagen deine Preise nicht mehr so wettbewerbsfähig, damit Nike bessere Chancen hat und dass sich das Adidas-Management gefallen lassen, weil das Adidas-Management wird ja von vielen anderen Aktionären auch sozusagen letztendlich gesteuert und nicht gesteuert, sondern letztendlich ja, ist den Aktionären verpflichtet und vor allem seinen eigenen Gewinnzielen und so weiter. Und da sagt doch der Adidas-Manager nicht, hallo, ich schraube jetzt hier im Wettbewerb mit Nike oder einem anderen Konkurrenten irgendwie zurück. Also diese These und diese Studie, die da gezeigt wurde, eines Oxford-Professors, der aus Deutschland stammt, genau, wurde auch im Film fairerweise gesagt, dass sie auch in der Wissenschaft sehr umstritten ist, ja, und nicht nachgewiesen ist.
Also, die ist wahrscheinlich, gerade diese amerikanische.
Ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwie 50% hätten an zwei Firmen, die auf einem engen Markt, dann ist es vielleicht sowas wie ein Duopol, aber nicht irgendwie zwei Weltkonzerne, die irgendwie auch wieder sich echt sehr, sehr stark bekriegen und so weiter und die auch nicht wirklich diesen massiven Einfluss da haben.
Aber also du musst schon Theorie sehen, würde ich echt, es gibt ja nicht nur BlackRock, es gibt ja auch noch Vanguard, es gibt State Street und wenn du dann siehst, in Amerika ist es mittlerweile so, dass mehr Geld, und das war im September zum ersten Mal so, dass mehr Geld in passiven Fonds, also in ETFs gesteckt ist, als in aktiv gemanagten Fonds. Und dann sieht man schon, dass dieser Anteil von ETFs immer mehr steigt, die Macht der ETFs steigt und wenn ETFs sich anders verhalten im Wirtschaftsgefüge, dann hat das auch einen Einfluss. Und wenn möglicherweise diese Idee ist, dass du dann weniger Wettbewerb magst, weil du immer an allen gleichzeitig beteiligt bist und nicht als Aktiver sagst, ich nehme Adidas und mach Druck auf das Management, dass es gefälligst besser ist als Nike. Es ist schon denkbar. Ich finde die Idee nicht so doof.
Ja, es ist vielleicht denkbar, aber ich finde das auch nicht der Kern dieser Doku gewesen, sondern es ging ja auch vor allem darum, und ich glaube, deswegen haben viele unserer Zuhörer letztendlich uns geschrieben, weil wir natürlich hier die ETFs ja einmal propagieren und sagen, das ist wirklich ein günstiges Anlagevehikel, um zu investieren. Und die ETFs wurden halt dann in einem Zuge eben mit BlackRock hier madig gemacht und als extrem risikoreich dann wieder beschrieben. Und es wurde dann wieder mit irgendwelchen Flash-Crashes argumentiert, in denen ETFs zum großen Teil abverkauft wurden. Ich habe es ja auch schon öfters gesagt, es ist natürlich klar, ein ETF ist ein Investment in Aktien. Ja? Und Aktien und andere Anlageklassen können natürlich in einem Crash dann auch gehörig unter Druck kommen. Aber das sind die Märkte. Das liegt nicht am Vehikel ETF. In solchen Situationen werden eben auch Einzelaktien verkauft. Wenn ich nur Einzelaktien im Depot habe, dann schmieren die genauso ab wie mein ETF. Oder meistens eben auch aktive Fonds schmieren da auch ziemlich stark ab. Und das werden natürlich, in der Tat, werden ETFs schneller eher verkauft, weil die zu eben spesengünstiger verkauft werden können, als das ein möglicherweise aktiv gemanagter Fonds, wo man höhere Ausgabeaufschläge hat, verkauft werden. Aber dafür verkaufen halt die Fondsmanager aus den aktiven Fonds natürlich in einem Crash auch, auch Aktien. Und es gab 1987 diesen großen Crash an der Wall Street, wo der Dow über 22% verloren hat. Damals haben ETFs noch überhaupt keine Rolle gespielt.
Da gab es ja andere automatisierte. Was das Risiko
aber
ist?
Das ist der Algorithmushandel und der automatisierte Handel. Aber der bedient sich ja nur, das ist ja der Handel, das ist ja das Risiko. Ja? Mit welchen Instrumenten die handeln, ist nicht der Punkt. Deswegen ist das nicht die Schuld vom ETF, sondern die Schuld an den zunehmenden Algorithmen und KI-Systemen, die
solche ETFs handeln. Aber es gibt dann ein Problem und da wenn BlackRock oder wenn andere ETF-Anbieter in den Markt reingehen, der nicht sehr, sehr liquide ist, und sie dann mit dem Geld, was da reinkommt, den ganzen Markt bestimmen. Das gibt es beispielsweise bei Unternehmensanleihen, ist das so, bei High-Yield-Bonds, gerade bei Schwellenländern und so weiter. Da kann das schon passieren. Und wenn dann das Geld reingeht, dann steigen die Kurse. Und wenn das Geld wieder rausgeht, fallen die Kurse auch. Und dann hast du schon diesen Effekt. Und dann gibt es einfach niemanden mehr, der in diesen Markt gegenhält. Und wenn dann alle verkaufen, dann kann sich das schon beschleunigen. Und dann hast du schon mit so einem, wenn der ETF einen Markt macht und die Leute rausgehen aus diesem Ding, du sagst es, sie gehen schneller raus aus dem ETF, das tun sie. Ja. Und viele nutzen ETFs einfach so als Vehikel, einfach mal rein, raus. Dann ist das schon, dann
aber
kann das schon passieren.
Aber wenn ein Crash ist und alle wollen raus, dann ist es egal, welches Vehikel du hast. Das hat man bei der von der holländischen Tulpenblase gesehen, die geplatzt ist. Da gibt es auch schöne Filme, Tulpenmania, wo man das mal sich angucken kann. Wenn alle ihre Tulpenzwiebel verkaufen wollen und keiner hält mehr dagegen, dann hat man eben einen Crash. Und dann ist egal, welches Vehikel du hast, in welchem Topf deine Aktien drin sind. Also deswegen sich ETFs nicht madig machen lassen, aber sich bewusst sein, dass man sozusagen mit ETFs natürlich ein Marktrisiko hat und dass Märkte auch mal fallen können und auch mal crashartig fallen können, auch mal so einen Flash-Crash geben kann, wie an der Wall Street damals vor ein paar Jahren.
6. Mai 2010
war es. Und war auch wirklich, ich habe es wirklich mir damals im Fernsehen live angeschaut bei CNBC und das jagt ja Angst ein, wenn es da so haltlos scheinbar runterfällt. Aber bis zum Handelsende hat sich das alles wieder entspannt. Mhm. Einzelaktien, Procter & Gamble, ein Riese im Dow Jones, hat, glaube ich, 30% verloren zwischenzeitlich. Ja? Und wenn du da zuschaust und dann kommen diese Systematiken, Stop-Loss-Kurse und so weiter, wovor ich mal warne, und dann diese Algo-Trader, die drauf aufspringen, solche Trends verstärken. Aber es ist, finde ich, nicht die Schuld der ETFs. Ja? Und eins noch zu ETFs, weshalb sie so beliebt sind. Da gab es auch einen sehr guten Artikel von Holger Chapitz nachzulesen in der Welt. Aber ich muss hier nochmal jetzt sagen, es ist eben nicht ohne Grund, dass ETFs jetzt eben über diese 50%-Schwelle gestiegen sind.
In Amerika. In Europa ist es ein Drittel.
Ja,
Also das ist wesentlich niedriger. Ist das Risiko noch nicht so groß.
Weil sie einfach sozusagen besser, weil es die aktive Konkurrenz einfach vermasselt und es nicht schafft, ETFs beziehungsweise den Markt, den Durchschnitt des Marktes zu schlagen. Und Holger hat eben über diese Studie geschrieben von S&P Dow Jones. Und das haben wir ja schon immer wieder gesagt, dass aktive Manager schlechter sind in vielen Fällen als der Markt. Und diese Quote ist jetzt noch rasant angestiegen. Es ist wirklich unglaublich, dass auf 10 Jahre Sicht bei globalen Anlageuniversum 99% der Fondsmanager keinen Mehrwert bringen. Also in dem Fall ist 99% der Fälle ist der ETF beispielsweise auf ein MSCI World besser als ein weltweit anliegender Fonds. Also man hat nur eine Trefferquote von 1 zu 100, wenn man einen aktiven Fonds auswählt, um besser zu sein als der Markt. Und das ist ja schon fast wie Lotto spielen. Ja? Also da kann man es ja keinem Anleger verdenken, dass er in ETFs investiert, eben weil die auch dann noch spesengünstiger sind. Mhm. Natürlich auch die günstigeren Spesen eben die bessere Rendite aufweisen.
Was ich noch frustrierender fand, war die Einjahresrendite. Und normalerweise ist bei einem Jahr ist das Verhältnis günstiger. Aber was sie, und das hat mich wirklich überrascht, dass die Fondsmanager im Abwärtstrend im vierten Quartal 2018 mehr verloren haben als die ETFs. Und als es dann wieder hochging, haben sie das nicht wieder aufgeholt.
Genau.
Und das ist wirklich frustrierend. Deswegen haben wir auch auf Einjahressicht ist halt wirklich über 80% der Deutschlandfondsmanager haben es nicht geschafft, den deutschen Markt outzuperformen, weil sie wirklich, als es runterging, noch stärker verloren haben.
Aber ich habe immer wieder darauf hingewiesen, das ist ja dieses eine Jahr, das wir im Podcast jetzt schon begleitet haben, aktiv, und als es runterging, habe ich gesagt, okay, jetzt hier sich nicht davon anstecken lassen, bloß weil die Profis jetzt alle verkaufen und Panik bekommen. Und das zeigt einfach, die Profis sind eben ihrer Psychologie noch viel stärker ausgeliefert als ein Kleinanleger, der irgendwie sozusagen es notfalls einfach nicht mehr Schlaftabletten kaufen, Costolani-Methode, und nicht mehr hingucken kann. Ja, der Profi, da hängt auch sein Job dran, das hast du auch gut beschrieben, und dass man deswegen sich immer eher auch am Markt orientiert und irgendwie lieber mit der Herde mitläuft, als sich irgendwie rauszustellen und die besonderen Mut glänzt, weil man dann möglicherweise seinen Job verliert. Aber genau so versaut man sich eben seine Rendite, man verkauft dann in den Abwärtstrend hinein und dann geht es V-förmig wie in diesem Frühjahr wieder nach oben. Ja, und dann ist der Fondsmanager nicht dabei und schaut hinterher. Momentan haben wir ein ähnliches Bild, immer noch sehr viel Liquidität in den Märkten, und die aktiven Fondsmanager trauen dem Frieden nicht, und das ist die beste Basis dann zum Beispiel eben für eine Jahresendrallye.
Oh, die Jahresendrallye,
da haben wir sie auch noch mit untergebracht. Nein, wunderbar. Aber das wirklich, diesen Artikel kann ich nur noch mal empfehlen, sich anzugucken von dir bei Welt. Wie heißt die Überschrift nochmal?
Ich weiß sie nicht mehr. Ich kenne die Überschrift nicht
mehr. Vor Menschen bringen keinen Mehrwert. Aber nein, immer bei Chapitz und der Autor nachlesen.
Genau, das, ja. Das ist sogar eine Geschichte, die gibt es sogar ohne Weltplus-Abo, weil wir ja vorhin das Weltplus viele Geschichten.
Auch in der Mein-Geld-Serie mein Geld übrigens mit drin.
Ist mit drin, genau. Ja. Da ging es darum, um die Frage, warum man besser ETFs.
Habe ich übrigens auch eine Frage bekommen, glaube ich, bei Instagram, wo man diese Serie findet.
Die gibt es sogar im Internet. Musst du
aber irgendwie unter Mein Geld hat es der Kollege, glaube ich, nicht gefunden.
Oder eigentlich müsste es da.
Aber am besten einfach Holger Chapitz folgen als Autor.
Das ist immer.
Und dann kriegt man all deine guten und weniger guten Geschichten auch.
Weniger gut, das gibt's ja gar nicht.
DZB-Geschichten, ja. Muss man nicht lesen.
Okay, das ist gut.
Es ist heute eine eher sozusagen nicht ganz so kontroverse Diskussion vielleicht.
Wir sind beide Anhänger von ETFs. Ich sehe schon die Risiken auch, wenn du 100% irgendwann ETFs hast, dann hast du halt wirklich einen Sozialismus an den Börsen, weil warum sollst du dann verkaufen? Und das ist auch in diesem Beitrag viel zu kurz gekommen, die Macht der Indexanbieter. Und die wurde ja überhaupt nicht angesprochen. Wir haben anderthalb Stunden und es wurde immer nur BlackRock und immer dieses Bill BlackRock, grau und dann die Musik drunter. Und man muss sehen, wem folgen die denn und was machen die denn? Die machen das, was die Indexanbieter machen. Wenn man beispielsweise sich MSCI, das ist ein Unternehmen, anguckt, da kann man übrigens auch die Aktie kaufen. Also wer denkt, dass diese ETF-Rallye weitergeht und die ETFs müssen ja an den Indexanbieter immer eine gewisse Gebühr bezahlen, dann ist MSCI eine der Aktien. Und wenn man die anguckt, die geht nach oben, so wie die ETFs nach oben gehen. Und solange der Trend nach oben geht, würde ich mir vorstellen, kann man auch die Aktie kaufen. Aber das wurde überhaupt nicht angesprochen. Stimmt,
die Indexanbieter haben letztendlich viel mehr Macht
die als BlackRock. Die haben auch wahnsinnig viel Macht. Und es ist immer so, oh, BlackRock, klar, aber die machen teilweise nur das, was die Indexanbieter machen. Und die hätten auch die Macht zu sagen, wir machen jetzt Indizes, wo Rüstungsaktien rauskommen oder wo solche Sachen rauskommen. Und das wäre viel effektiver.
Muss man aber sagen, die gibt es ja auch. Die gibt es ja auch. Die hat zum Beispiel iShares auch im Programm.
Haben sie. iShares, aber die sind längst nicht so beliebt und längst nicht so bekannt.
Ja, aber das ist letztendlich ist das Anlegersache, was er dann kauft. Ne? Da kann man die Verantwortung eben nicht. Das wurde halt dann BlackRock auch vorgehalten, so nach dem Motto auf der anderen Seite schreibt Larry Fink dann immer. Und er ist ein großer Vorreiter auch für nachhaltiges Investment. Er schreibt dir einmal im Jahr einen Brief an die
Großkonzerne. Ja, das ist aber wirklich lächerlich. Und dann fährt er nach Saudi-Arabien. Muss wirklich sagen.
Und er fordert ein, dass sie mehr für ökologisches, nachhaltiges Investieren eintreten, sozial verantwortlich und so weiter. Er sieht diesen Trend und fordert die Unternehmen zu einer sozusagen verantwortlichen Politik
aber
auf.
Aber er macht nichts dazu.
Das
er
wurde im Film auch vorgeworfen, aber auf der anderen Seite, dafür. Ich finde, Nein. Sie haben eben auch diese Vehikel, sie haben von iShares eben auch ETFs, die nachhaltig investieren, wo es dann zum aber einen Ausschlusskriterien gibt, die dann nicht in Rüstungsfirmen, nicht in fossile Energien.
Das. Wenn er so geil wäre, wenn er so toll das sagen würde, könnte er sagen, ich mache einen Index, die nach meinen moralischen Regeln geht. Aber wenn es darum geht, Geld zu verdienen, dann ist sie ihm die Moral ziemlich schnuppe. Und er ist nach Saudi-Arabien gefahren, hat mit denen weiter Geschäfte gemacht, nachdem da wirklich Leute gehängt, gekreuzigt und irgendwas passiert ist. Also ich muss sagen, was Moral anbetrifft, das finde ich auch, da hatte der Beitrag, ich weiß nicht, diese ganze Rüstungssache, das war Mist in dem Beitrag, aber die Sache zu sagen, diese Diskrepanz zwischen dem Larry Fink, ich schreibe CEO-Letters und Larry Fink, ich verdiene Geld, die war wirklich extrem. Und da muss ich sagen, da fand ich den Beitrag,
aber ich finde, das war halt auch wieder genauso schwarz-weiß, wie wir haben auch diese Moraldiskussion ja häufig schon hier gehabt, weil es ja immer die Frage ist, eine Abwägungsfrage, ja. Kann ich etwas bewirken, auch mit kleinen Schritten, als großer Investor, wenn ich versuche, Firmen und Investoren irgendwie in eine gewisse Richtung zu denken? Sie legen zum Beispiel auch mit Frankreich und Deutschland eben auch einen Fonds für grüne Anlagen auf, machen da vieles, bieten vieles an, aber letztendlich muss der Köder ja auch immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und letztendlich verkauft sich eben nur das, was der Anleger auch will. Und da kann man, es ist halt ein Wandel und da muss man sehr viel, aber da muss man Angebote machen, aber letztendlich muss der Anleger dann sein Geld dort investieren. Und wenn der Anleger eben lieber in einen Gesamtmarkt investiert, dann muss er das halt auch in Kauf nehmen. Aber er kann eben auch in nachhaltige Produkte investieren. Die Angebote sind da. Die Verantwortung liegt letztendlich beim Anleger. Muss man ganz klar so sagen. Kann man nicht immer dann BlackRock anlasten, wenn sie diese Angebote machen. Das ist genauso wie andere Firmen eben auch Geschäfte machen mit nicht immer nur lupenreinen Demokratien, weil sonst hätten wir in Deutschland
auch... Will ich auch gar nicht. Das ist auch nicht mein Ziel.
Ein großer Teil der Arbeitsplätze in Deutschland.
Nur er tut so, als ob er wirklich der Gute wäre und ist es nicht. So, und das würde ich ihm vorwerfen und da muss ich sagen, dass dieses Mäntelchen, was er sich umhängt, das hat er nicht. Machen wir eine Wette?
Ja. Ich finde, eine Frage muss man noch diskutieren. Sozusagen, haben Sie über Ihre Beratungsgesellschaft zu viel Einfluss? Weil sie
zeitgleich,
nicht nur über Aladdin, sondern sie haben auch noch eine Beratungs- mit Aladdins Hilfe sozusagen, beraten sie auch Regierungen, Notenbanken und dergleichen.
Ach so, du meinst jetzt diese Geschichte,
die da kam, ja. da finde ich in der Tat, ist es ein bisschen problematisch möglicherweise. Da sagt man zwar immer, da gibt es die Chinese Walls, nee, ja. Das und das sieht ja man bei Banken auch immer, aber auf der anderen Seite hast du sie als Berater drin und wo sie teilweise Zugriff auf wirklich sozusagen Insiderwissen haben und da muss man wirklich gut aufpassen, dass das nicht dann sozusagen in anderen Bereichen angewandt wird. Also ich finde, da wäre ich auch wirklich nochmal
für. Stimmt, die haben bei der EZB, bei den Strittere-Stresstests, genau. haben sie die Berechnung gemacht. Das ist, ja, das ist,
also das,
ja gut, das ist
finde ich.
Und ich finde, Aladdin ist auch schwierig, weil du, wenn du alle nach so viel, nach einem einzigen Programm das machen, auch das birgt natürlich Risiken, wenn da mal irgendwie das Programm spinnt oder wenn irgendwas schief läuft. Aber dass es so geheimnisumwittert ist, das ist es nun wirklich
nicht. Aber ich finde auch. Und da muss man auch keine Panik haben als Anleger, wenn man sagt, sozusagen, es sind die üblichen Marktrisiken, wenn man ETFs kauft, das muss man sich gewiss sein. Aber es sind keine überzogenen systemischen Risiken, die jetzt ein ETF mehr hat als andere Anlagen.
Trotzdem könnte man BlackRock auch strenger regulieren, anders als
bei Banken.
Das finde ich, sollte man auf jeden Fall machen, weil sie sind beinahe unreguliert. Also insofern, da könnte man sicherlich noch, weil es eine Schattenbank mit viel Geld und deswegen auch mit Risiken. So, machen wir eine Wette. Ja, gesagt, die Wette ist natürlich jetzt wieder genauso wie bei den Grünen, vielleicht nicht so günstig für mich oder für dich, je nachdem, wie die Märkte laufen.
Letztendlich ist es eine Marktwette.
BlackRock steht bei $420. Die hat sich jetzt nicht wirklich besonders bewegt. Die ging nach oben mal im Jahr 2018, aber läuft eigentlich seitwärts. Ist es wieder gefallen zuletzt. Und wir sagen 420 am Jahresende, höher oder tiefer.
Das machen wir jetzt
einfach mal. Das hat wahrscheinlich wirklich nur damit zu tun, wie der Markt läuft. Aber 420 haben wir eine Wette.
Da haben wir eine Wette. Und ihr habt ja gesehen, das war heute keine Schwarz-Weiß-Diskussion zwischen uns beiden, sondern wir haben da überall ein bisschen die Grautöne herausgearbeitet. Aber weil wir so viele Fragen dazu bekommen haben.
Es geht um Aufklärung.
Es geht nicht immer nur um Pro und Contra hier, ne? Sondern es geht
auch nicht um Beschimpfen.
Nein, auch nicht um Beschimpfen.
Jetzt guckt der Kollege schon auf die Uhr.
Wir haben das 59 Minuten.
Außerdem sollen die Kinder noch sagen, wer hier besser war heute. Wer hat euch besser gefallen?
Ja, aber das kann man heute gar nicht beurteilen. Levin, das ist Interessenskonflikt.
Also es wurde viel zu viel, ihr hättet euch mal mehr absprechen können, wer hier redet. Ihr habt zu viel reingerufen. Das solltet ihr mal...
Genau,
danke, ja,
das CEO. Genau. Man merkt aber hier die Typen.
Trotzdem habt ihr zu viel reingekriegt.
Ja. Der Harmonie bedürft ihr Levin, ja, aber der CEO Fritz, der ist auf meiner Seite. Ich merke schon hier.
Levin ist jetzt auch
Fritz, oder? Du bist auch für ein bisschen Konfrontation.
Oder? Ja? Konfrontation?
Lieber diskutieren. Ja, okay. Jetzt machen wir es aber wirklich nicht mehr zu lange, sondern sagen einfach Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.